Wir lesen weiter heute im Jakobus 4. Und da geht es im Jakobus 4, im Anfang von Jakobus 4, geht es um eine Krankheit. Also heute geht es um Krankheit, eigentlich um eine Krankheit, die uns alle bedroht. Eine wirkliche Krankheit. Ihr habt schon eine Ahnung, was das sein könnte. Eine Krankheit, die uns wirklich alle bedroht. Ist das nicht ein Herzinfarkt? Das bedroht vielleicht die Stressmänner mehr oder Stressfrauen mehr, sondern eine Krankheit, die wirklich bedrohend ist, die, man kann schon fast sagen, ein Geißel der Menschheit ist, die schon viele Jahre existiert. Diese Krankheit ist ja Krebs. Viele haben Angehörige durch Krebs verloren. Wir wissen, wie grausam das Urteil ist über diese Krankheit. Ich selbst habe meine Mutter auf diese Art und Weise verloren. Und ich sehe gerade Denia da sitzen. Denia hat auch ihre Mutter auf diese Art und Weise verloren. Wir sehen, wie schlimm oder wie vernichtend diese Krankheit ist. Diese Krankheit Krebs. Die Deutsche Krebshilfe schreibt dazu Folgendes. Krebszellen stimulieren sich selber zur Teilung und ignorieren wachstumshemmende Signale aus der Zellumgebung. Sie können sich unendlich oft teilen und sind potenziell unsterblich. Sie sind in der Lage, jetzt kommt es, sie sind in der Lage, bestehende Blutgefäße für eigenes Fortleben anzuzapfen. Die gefährlichste Eigenschaft von Krebszellen besteht jedoch darin, in benachbartes Gewebe einzudringen, sich im Körper auszubreiten und an entfernten Stellen Tochtergeschwülste zu bilden. Insbesondere diese Metastasen machen einen bösartigen Tumor zur lebensbedrohlichen Gefahr. Das ist Krebs. Darum geht es heute. Die Krebszellen, haben wir gelesen, zapfen selbstsüchtig bestehende Blutgefäße an und breiten sich so aus, lassen sich nicht mehr zurückdrängen und werden so zur tödlichen Gefahr. Und von diesem Krebs schreibt Jakobus hier im 4. Kapitel. Allerdings schreibt er hier von einem geistlichen Krebsgeschwür, von einem geistlichen Krebs, der selbstsüchtig um sich greift und so den gesamten Organismus schadet. Also, wenn wir das drüber nachdenken, müssen wir an die Krankheit denken, wie tödlich oder wie gefährlich sie ist. Und daran denken, Jakobus schreibt hier von einem geistlichen Krebs. Wir lesen ab Vers 1, Jakobus 4 ab Vers 1. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Und dieser geistliche Krebs, von dem ich gesprochen habe, das ist die Selbstsucht, die in unseren Gliedern streitet, schreibt er. Das ist die Krankheit. Das ist der geistliche Krebs, unter dem wir leiden. Selbstsucht, die in unseren Gliedern streitet. Hier lesen wir in Vers 1 und Vers 3, haben wir gelesen von Lüste oder Gelüste. Vers 1, kommen Sie nicht von den Lüsten in euren Gliedern streiten. Und Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr böse habt und so weiter, um sie in euren Lüsten zu vergeuden. Und diese Lüste, die hier beschrieben sind, die hier gemeint sind, Da geht es um einen sogenannten Hedoismus. Könnt ihr wieder vergessen. Aber dieser Hedoismus beinhaltet eine Philosophie, der beruht auf eine Philosophie. Und das kommt uns jetzt sehr bekannt vor. Diese Philosophie des Hedoismus sagt folgendes aus. Sie macht den unbedingten persönlichen Genuss und das Vergnügen zum höchsten Ziel des Menschseins. Darum geht es hier. Das sind die Gelüste und Lüste. Also nochmal, wo es darum geht, diese Philosophie, dieser Hedoismus beruht darauf, dass der unbedingte persönliche Genuss und das Vergnügen zum höchsten Ziel des Menschseins gemacht wird. Bis jetzt habe ich immer gedacht, die Selbstsucht, die wir heute sehen und die wir auch kennen, unter der wir auch zu leiden haben, wäre postmodern, also nach der Moderne, das wäre was der aktuellen Zeit. Ist aber offensichtlich nicht so. Es scheint ein altes Problem zu sein, diese Selbstsucht. Und ist ein altes Problem, welches beim Namen genannt Sünde ist. Dieses Selbstsüchtige, dieser unbedingte persönliche Genuss und dieses Vergnügen, was das höchste Ziel des Menschseins ist, zerstört die Gemeinde und die Gemeinschaften schon offensichtlich zu allen Zeiten. Diese Selbstsucht. Und jetzt, wenn wir jetzt hier sitzen, ich kenne uns und ich kenne mich. Jetzt denken wir als erstes, ja, haben wir schon Menschen vor Augen, wo wir denken, ja, das müsste der mal hören. Das ist falsch. Dieser Bibeltext, den wir hier gelesen haben, der ist nicht für unsere Nachbarn geschrieben. Der ist für uns geschrieben. Da ist jeder von uns mit gemeint, hat sich jeder drin zu prüfen. Wir können festhalten, diese Selbstsucht, von der hier die Rede ist, die bewirkt Zerstörung. Genauso wie diese Krebszellen. Ich habe es vorgelesen, sich die Krebszellen einnisten und unzerstörbar sind und sich voll saugen und den gesunden Organismus kaputt machen. Und ebenso funktioniert diese Selbstsucht wie dieser Krebs. Wir lesen in Vers 1, dass diese Selbstsucht sichtbar wird im Kampf und im Streit. Woher kommen Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Lesen wir im ersten Vers. So wird das offenbar. So sehen wir Selbstsucht. Kämpfe und Streitigkeiten. Eifersüchteleien und was alles dazugehört, kommen wir gleich vielleicht noch etwas mehr zu. Und die Krankheit, die sieht folgendermaßen aus, das lesen wir dann in Vers 2. Ihr seid begehrlich. Vers 3, um es in euren Lüsten zu vergeuden. So ist das Krankheitsbild dieser Selbstsucht. So sieht dieser geistliche Krebs aus. Ihr seid begehrlich, also ihr wollt haben. Das heißt, ihr seid begehrlich. Und dann, um es in euren Lüsten zu vergeuden, um es für euch selbst zu verschwenden. Das ist das Krankheitsbild des geistlichen Krebs. Und das, was hiermit gemeint ist, das ist die Unzufriedenheit, die der Teufel in unser Herz gelegt hat oder in unser Herz legen will. Das Herz kommt dann, wenn diese Krankheit um sich gegriffen hat, niemals zur Ruhe. Niemals, weil es unablässig auf den subjektiven Mangel sieht. Ich sage auf den subjektiven Mangel, weil objektiv gesehen haben wir keinen Mangel. Ich möchte den sehen, der in Deutschland objektiv Mangel hat. Also deshalb nochmal, das Herz kommt niemals zur Ruhe, weil es unablässig auf den subjektiven Mangel sieht und niemals satt wird. Das Herz wird niemals satt. Es ist unmöglich, die Selbstsucht dauerhaft zu befriedigen. Kein Mensch kann das. Diese Krankheit ist nicht besiegbar. Es ist nicht möglich, Selbstsucht dauerhaft zu besiegen. Das ist keine Frage, auch wenn wir das meinen, es ist keine Frage von finanziellen Möglichkeiten, ob wir diese Krankheit der Selbstsucht irgendwann mal besiegen könnten. Wir meinen das schon, weil wir oft auf die anderen sehen und denken, ja, wenn es mir mal so gehen würde wie dem, dann werden alle meine Bedürfnisse würden dann befriedigt werden. Kein Mensch kann das. Wir waren in Spanien und Thomas erzählte uns, dass in der Bucht von Rosas, das heißt da, wo wir waren in Urlaub, ein Schiff lag von, ich sage jetzt aus meinem Gedächtnis, von 119 Meter, eine Yacht mit großen Toren drin, wo viele Schnellboote drin waren und vor jedem Tor einer mit einem Wächter mit einem Gewehr oder Pistolen oder was weiß ich auch immer. Ankerte in der Bucht von Rosas. Aber auch dieser russische Ölmilliardär kann seine Selbstsucht auf diese Art und Weise nicht befriedigen. Es funktioniert nicht. Weil ich glaube, dass der Abramowitsch eine größere Yacht hat. Ist das richtig, Thomas? Ja. Also, Abramowitsch ist auch ein Russe, hat eine größere Yacht. So ein Pech. Und ich habe euch schon mal von meinem Freund erzählt, mit dem ich in Norderney kam, auch auf dem Wasser, auf dem Schiff, in Hafen. Und er hatte ein 18-Meter-Schiff und er hat völlig die Fassung verloren, als ein 20-Meter-Schiff vor Anker lag. Es ist passiert. Also, ich will es nur damit sagen, dass diese Sucht, dass der Teufel uns das ins Herz legt, dass wir diese Sucht, diese Selbstsucht niemals befriedigen können und dass es nicht an den finanziellen Möglichkeiten scheitert. Dieses Krebsgeschwür der Selbstsucht ist nicht satt zu kriegen. Niemals. Nie. Es kommt immer irgendwas Neues, was wir gebrauchen können. Deshalb schreibt Jakobus, ihr seid begehrlich. Ihr wollt immer mehr. Jeder. Ihr wollt immer mehr. Mit allen Mitteln, sagt er hier, ihr streitet und kämpft, um es dann für euch selbst zu nicht gebrauchen, zu verschwenden. Weg! Um es für euch selbst zu verschwenden. Und wir sehen das System hier, das System des Teufels. Es ist eine nicht enden wollende Spirale. Es ist eine Spirale, die nicht aufhört. Geht immer mehr, immer mehr. Es ist kein Ende in Sicht. Und wenn wir weiter sehen, wir können nicht zufrieden werden, schreibt Jakobus, weil wir nicht bitten, schreibt er, weil ihr nicht bittet. Vers 2, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und in Vers 3 sagt er dann, ihr bittet und bekommt es nicht. Also ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet und ihr bittet und bekommt es nicht. Wir bitten also sehr wohl, aber wir bitten selbstsüchtig, in böser Absicht, schreibt er, für unsere eigenen Eitelkeiten, für uns selbst, um es für uns zu vergeuden. Aber wir bitten nicht, dass wir vollkommen zufrieden werden durch die Erkenntnis unseres Gottes und Vaters. Das heißt, wenn wir bitten, wir zapfen die falschen Quellen an. Wir wollen das Falsche. Wir bitten um das Falsche. Wir bitten nicht, dass wir vollkommen zufrieden werden durch Gott, sondern wir bitten, dass wir vollkommen zufrieden werden durch, jetzt kann jeder einsetzen, was er subjektiv meint, was ihm fehlt oder was er haben möchte. Und nochmal, wir bitten nicht, dass wir zufrieden werden durch die Erkenntnis Gottes unseres Vaters und durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Welten. Epheser 1 nachzulesen. So um Vers 13 rum. Also wir haben eigentlich keinen Grund zu bitten, weil wir Mangel haben. Aber wir können bitten, dass wir das erkennen, welche wunderbaren Segnungen wir durch Gott bekommen haben. Wir jagen vielem, ich spreche von mir, das hat mich auch getroffen natürlich, wir jagen vielem hinterher und vergessen, was wir haben. Welche wunderbaren Segnungen wir in den himmlischen Welten und auch auf der Erde haben. Wir gehören zu den 3% der reichsten der Weltbevölkerung. Dazu gehören wir in Deutschland, nur mal so nebenbei. Aber darum geht es nicht. Vollkommene Zufriedenheit durch die Erkenntnis unseres Gottes und Vaters und durch unseres Herrn Jesus Christus. Und da wir unsere Zufriedenheit nicht bei Gott suchen, sondern in selbstsüchtigen Dingen, das können irgendwelche Konsumgüter sein, das kann auch Ehre und Anerkennung sein. Da gibt es viele Sachen, was das sein kann. Also, da wir unsere Zufriedenheit nicht bei Gott suchen, sondern in selbstsüchtigen Dingen, ist das unser Dilemma? Stecken wir in diesem Dilemma drin, in diesem Problem drin? Und das ist unsere geistliche Krankheit, unser geistiges Krebsgeschwür. Und das ist geistliche, wie Jakobus schreibt, geistliche Hurerei ist das. Warum ist das geistliche Hurerei? Wir suchen etwas außerhalb von Gott, was wir eigentlich nur bei Gott finden können. Wir suchen was weg von Gott, was wir nur bei Gott finden können. Das ist Hurerei. Das ist in der Ehe, können wir uns das vorstellen. Wenn wir was außerhalb der Ehe suchen, was wir in der Ehe nicht finden können, ist das Hurerei. Und wenn wir was außerhalb bei Gott suchen, was wir nur bei Gott finden können, ist das Hurerei. Ist das geistliche Hurerei. Wir kommen gleich dazu, deshalb schreibt er auch, ihr Ehebrecher. Also, das ist das Problem des tödlichen Krebsgeschwürs, das Krebsgeschwür der Selbstsucht, welches das bestehende Verhältnis zu Gott verlässt und seine Nahrung in anderen Quellen sucht und findet. Das ist es. Ich weiß, dass ich mich heute Morgen sehr oft wiederhole. Ich mache das bewusst, weil es manches Schwierige dabei ist, dass wir das verstehen. Also die Selbstsucht, dieses tödliche Geschwür, Krebsgeschwür der Selbstsucht, verlässt das bestehende Verhältnis zu Gott und sucht seine Nahrung an anderen Quellen. Und auf diese Weise betreiben wir alle, behaupte ich, geistliche Hurerei. Deshalb sind wir alle mehr oder weniger Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Wie es in Vers 4 steht, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ich sag mal einiges noch dazu, was es heißt, Freund der Welt zu sein. Das heißt dann nicht zwingend, dass wir keine Freundinnen, dass wir keine nicht-christlichen Freunde haben dürfen. Das ist nicht das was Jakobus hier meint, sondern Freundschaft mit der Welt heißt, dass wir in der Welt zu Hause sind, dass wir da geankert haben, dass wir da festgemacht haben, dass wir da in den Gesetzmäßigkeiten der Welt leben und dann auch in den Maßstäben der Welt festgemacht haben. Versteht ihr das? Das ist unser Problem, dass wir dann unter Umständen in der Welt zu Hause sind. Dass uns nichts mehr unterscheidet, auch in unserem Denken, nichts mehr unterscheidet, wie die, wie Paulus sagt, die keine Hoffnung haben. Das ist die Welt. Das ist damit in der Welt, mit, wenn da steht die Welt, heißt das, das sind die, die keine Hoffnung haben auf den lebendigen Gott. Das sind die, die verloren gehen und die, wenn die die Augen zugemacht haben, keine Hoffnung haben, dass wir sie in die Herrlichkeit wiedersehen. Das ist die Welt. Und die, die alles selbst in der Hand haben müssen, die die raffen müssen und ranschaffen müssen, weil sie keine Hoffnung haben auf ein zukünftiges, auf die zukünftige Herrlichkeit. Und das ist die Freundschaft mit der Welt, die Jakobus hier meint. Dass wir dieses Denken haben, dass wir da festgemacht haben, dass wir uns dahingehend nicht mehr unterscheiden. Wer sein Verlangen, sagte ich gerade schon, und hier steht es in dem Vers, wer ein Freund der Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Wer sein Verlangen nicht bei Gott stillt, ist ein Feind Gottes. Ganz klipp und klar. Bedeutet das jetzt, dass wir uns keine persönlichen Wünsche mehr erfüllen dürfen? Ist das die Aussage, die hier hintersteckt, dass wir uns keine persönlichen Wünsche mehr erfüllen dürfen oder vielleicht sogar keine Wünsche mehr haben dürfen? Da würde Paulus zu schreiben, das sei ferne. Also so ist es nicht. 1. Timotheus 6, Vers 17 lesen wir. Den Reichen sind wir ja alle, in dem gegenwärtigen Zeitlaufgebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, jetzt kommt es, sondern auf Gott, der uns alles darreicht, reichlich zum Genuss. Also, 1. Timotheus 6, Vers 17. Da geht es um den Unterschied, dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen und nicht auf unseren vergänglichen Reichtum. Alles ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Und es wird uns nicht durchtragen, noch uns zum Ziel bringen, dass wir irgendwann in der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott sind. Das ist der Reichtum der Welt, der uns garantiert nicht durchbringt, garantiert nicht in den Himmel bringt, garantiert keinen Meter weiterbringt, aber den uns Gott anvertraut und da reicht zum Genuss. Also deshalb, wir dürfen Wünsche haben. Das ist nicht die Frage. Aber die Frage ist, welche Anbindung haben wir an die Erfüllung unserer Wünsche? Ist die Erfüllung unserer Wünsche unser Lebensinhalt? Nein, ist er nicht. Ist zum Genuss ja, aber nicht zum Sinngeben unseres Daseins. Alles ist zeitlich begrenzt. Alles ist zeitlich begrenzt, alles. Und ich habe einen Versicherungsvertreter, mit dem ich etwas befreundet bin, und ich sage immer, ja, das musst du versichern, das musst du versichern, das musst du versichern. Und er weiß, dass ich ein Christ bin, und ich sage ihm, Stefan, irgendwann brennt es eh. Irgendwann geht es eh in Rauch auf. Alles, was wir haben. Also das ist das, was wir gegenwärtig haben. Aber was wir genießen dürfen für eine bestimmte Zeit, was Gott uns geschenkt hat, aber nicht, worauf wir bauen können. Es gibt keine Sicherheit außerhalb von Gott. Es gibt keine Sicherheit. Weder Geld, weder viel Geld gibt Sicherheit, noch gibt Hartz IV Sicherheit. Wenn wir uns die gegenwärtige politische Situation ansehen, wissen wir nicht, wie lange das Geld noch regelmäßig fließt. Ich gebe sie auch die Rente nicht. Das wird uns keine Sicherheit geben. Wir dürfen Wünsche haben, aber wir müssen wissen, dass die Erfüllung unserer Wünsche weder Zufriedenheit noch Sicherheit geben wird. Reichtum ist vergänglich. Reichtum ist vergänglich. Ich sehe Timo gerade. Timo ist ein Fußballer gewesen. Und wie viele Fußballer gibt es? Gerade aus der Generation von Timo, die heute richtig am Hungertuch nagen. Die richtig am Hungertuch nagen. Es ist vergänglich, Reichtum. Ruhm, auch im Zusammenhang damit, ist vergänglich. Haben früher 30.000 Leute zugejubelt, 50.000 im Stadion. Ist weg, ist vergänglich, hat nichts genützt. Alles vergänglich. Hartz IV, vergänglich. Rente, vergänglich. Gott, ewig. Das ist der Unterschied, ja? Gott ist ewig. Deshalb können wir unser Verlangen und unsere Sehnsucht nur bei Gott stillen. Deshalb hat mich fasziniert, was Jakobus im ersten Kapitel Vers 17 geschrieben hat. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel, noch eines Wechsels Schatten. Jede gute Gabe, wir haben es schon einige Male jetzt gesungen, und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Und dieses Geschenk, was von Gott kommt, dieses vollkommene Geschenk, das wird unsere Bedürfnisse restlos erfüllen. Also die Erfüllung unserer Bedürfnisse ist zu finden bei Gott. Nicht wie die Krebszelle, die sich woanders einnistet und woanders die Blutgefäße aussaucht und dadurch den Organismus zerstört. Das ist eine Krankheit. Auch wenn es alle anderen machen. Das ist die Krankheit. Das ist Krebs. Gott selbst, der jedes vollkommene Geschenk hat, erfüllt unsere Bedürfnisse restlos. Und er sagt, Jakobus schreibt, hütet euch davor, eure Bedürfnisse an anderer Stelle zu stillen. Hütet euch davor. 2. Mose schreibt Mose, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Er eifert um uns. Und er denkt sich, was suchen die Menschen woanders als bei mir? Wo suchen die Menschen? Warum suchen die Menschen nicht bei mir, wo ich doch jedes vollkommene und jedes gute Geschenk habe? Und jetzt merken wir, wie sehr uns das wohl betrifft und gar nicht ausschließlich unseren Nachbarn. Wie sehr wir oft woanders suchen. Oder meint ihr, sagt Jakobus dazu im 5. Vers, oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Also der Heilige Geist, der in uns wohnt. Er wacht mit Eifer darüber, wo wir unsere Bedürfnisse stillen. Und das ist die Eifersucht Gottes, dass Gott nicht will, dass wir versuchen, unsere Bedürfnisse an anderer Stelle zu stillen. Das ist die Eifersucht Gottes. Nicht, weil er uns das nicht gönnt, aber weil er weiß, dass jedes vollkommene und jedes gute Geschenk von ihm kommt. Gibt es viele, könnte man viele Beispiele nennen. Johannes 10, Vers 14 sagt Jesus, sagt ich, sagt Jesus, bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich bin der gute Hirte. Lass wir das Bild vom Schaf mal vor uns vorüberziehen lassen. Er ist der gute Hirte. Er ernährt uns. Psalm 23, alles was wir benötigen, kommt von Gott. Psalm 23, was schreibt David, der wahrscheinlich in Saus und Braus gelebt hat. Der König David schreibt, der Herr ist mein Hirte. Er sagt nicht, ich habe Kohle ohne Ende, mir wird nichts mangeln. Er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele und so weiter. Um meines Namens willen. Um meines Namens willen heißt, ich habe sie gemacht und ich versorge sie. Ich bin der gute Hirte. Diese Reihe folgt, führt Jesus nach. Unser Vater. Unser Vater, der wirklich gute Hirte ist, der ist unendlich reich. Lesen wir in Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die, jetzt kommt, die er gibt. Umso reicher ist das Geschenk, was wir von ihm bekommen. Nicht die Krebszelle, die es woanders anzapft. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Was ist der Unterschied zwischen Hochmut und Demut? Wie denkt der Hochmütige? Der Hochmütige denkt in seinem Herzen, ich habe alles in der Hand. Der reiche Kornbauer sagt, ich habe ausgesorgt für viele Jahre und will jetzt noch größere Scheunen bauen, wo ich das ganze, den ganzen Ertrag reinbaue und reinstecke und dann Ruhe, dass meine Seele Ruhe hat für viele Jahre. Das denkt der reiche Kornbauer. Das hat mich auch sehr getroffen, weil ich auch so denke. Also der Hochmütige denkt in seinem Herzen, ich habe alles in der Hand, ich habe ausgesorgt für viele Jahre. Alles, was ich habe, habe ich mir selbst verdient. Steht mir ja schließlich auch zu. Und wir haben so vieles, was uns im Kopf rumschwirrt, wo wir überhaupt gar nicht bereit sind, uns dankbar zu zeigen, wo wir sagen, das ist doch meins, das habe ich mir doch verdient. Ich bin ja schließlich der, der arbeitet. Oder der jahrelang eingezahlt hat in der Rentenkasse. Kannst du das sehen, wie du willst? Ich, das ist der geistliche Hochmut. Ich. Von wem sollte ich mich rechtfertigen? Ist doch meins, ist doch mein Geld. Es kann doch gar keine Selbstsucht sein, wenn ich mein Geld oder meine Zeit für mich selbst nutze. Das große Wort, womit, große Satz, womit geworben wird, das habe ich mir doch schließlich verdient. Wenn das Leben schon kurz und vergänglich ist, will ich es wenigstens in vollen Zügen genießen. Das ist der Hochmütige. Der Demütige, der sagt in seinem Herzen, alles was ich bin, alles was ich habe, kommt vom Gott. Wir singen das in Lied. Jedes vollkommene Geschenk. Das hier vorne, glaube ich. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Das sagt der Demütige. Und alles, was ich habe, ist sein. Ist sein mir anvertrautes Gut. Und ich will mit dem mir anvertrauten verantwortungsvoll umgehen. Und ich will meine Zufriedenheit nicht außerhalb von Gott suchen. Fromm ausgedrückt, nicht in den Verlockungen der Welt suchen. Und Paulus bringt es auf den Punkt, dem er sagt, das Leben ist für mich Christus. Das sagt der Demütige. Das Leben, das wirkliche Leben, ist für mich Christus. Paulus hört da nicht auf, geht noch einen Schritt weiter und er sagt, das Sterben ist Gewinn. Deshalb lasst uns dieses Krebsgeschwür der Selbstsucht, was sich woanders festsaugt, andere Quellen ansaugt und nur für sich sorgt, ohne Rücksicht entfernen. Und unsere Sehnsucht bei unserem Herrn Jesus Christus stillen, der alles Vollkommene für uns in seiner Hand hält. Jesus hält alles Vollkommene für uns in seiner Hand. Da bekommen wir das. Es ist ein, als Obama die Präsidentschaft in den USA angetreten ist, hat er einen Satz geprägt, der sagte, yes, we can. Ja, das hat geprägt. Das war der Satz, der sagt, jawohl, wir können. Und was sagen wir? Wir sagen, yes, he can. Ich habe mich informieren lassen, ob das richtig ist. Das war richtig, ja? Dankeschön. Ich hatte Heike vorher schon gefragt, ob ich das sagen kann. Also, yes, he can. Er kann. Ohne dich, großer Gott, können wir nichts tun. Wir schließen mit Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann oder auch die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und wir geben ein Bekenntnis am Ende dieser Zeit, am Ende dieser Stunde ab. Das Bekenntnis heißt, ja, Herr Jesus, wir brauchen dich. Amen.